DW Menschen und Märkte.
Bahn und Lokführer einigen sich nach hartem Streit. Das System VW und der Dieselskandal. Russen leiden unter Inflation und erster Weltraumflug nur für Touristen. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Fahrgäste der Deutschen Bahn können aufatmen. Im Tarifstreit zwischen der Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL ist eine Einigung gelungen. In dem Streit hatte die GDL mit mehreren Streikrunden Druck ausgeübt und polarisiert. Aus Berlin Johannes Frevel.
Es war nach monatelangem Ringen und drei Streikwellen kein einfacher Kompromiss für beide Tarifparteien. Letztlich musste die GDL eine etwas längere Laufzeit akzeptieren, erhält dafür aber im Gegenzug mit insgesamt 3,3% plus etwas mehr als die geforderten 3,2%. Im Dezember gibt es 1,5% mehr Geld, dazu eine Corona-Prämie bis 600 Euro. Im Januar sollen Werkstattmitarbeiter eine 12% höhere Erschwernis-Zulage erhalten, im März alle eine zweite Corona-Prämie von 400 Euro. Ein Jahr darauf eine weitere Lohnerhöhung um 1,8%. Die GDL hat damit einen besseren Lohnabschluss als die Konkurrenzgewerkschaft EVG erzielt. Die Bahn wollte diesen auf 16 der 300 Betriebe begrenzen, nun gilt er in 71. Dafür musste GDL-Chef Klaus Wieselski allerdings dort zurückstecken, wo die GDL bisher nur wenige Mitglieder hat.
Wir haben auch hier einen Kompromiss gemacht. Wir schließen Tarifverträge für alle Beschäftigtengruppen in allen Eisenbahnverkehrsunternehmen des DB-Konzerns ab. Wir werden keinen Tarifvertrag abschließen für den Bereich der Infrastruktur, Fahrdienstleiter und Station und Service.
Alle Eisenbahner, die der GDL bis Ende 2022 beitreten, sollen zudem bis Renteneintritt bessere alte Bedingungen bei Betriebsrenten erhalten. Weil die GDL nicht nur einen anderen, sondern auch insgesamt besseren Abschluss als die Konkurrenzgewerkschaft EVG erzielt hat, will die Bahn nun Zugeständnisse machen, um einen bereits angekündigten Arbeitskampf der EVG abzuwenden. Indirekt werden so alle Bahnmitarbeiter vom GDL-Leitergebnis profitieren, machte Bahnpersonalvorstand Martin Seiler deutlich.
Wir werden dafür Sorge tragen, so ist auch die Vereinbarung mit der EVG, dass wenn es einen abweichenden Abschluss gibt, dass das übertragen wird. Und ich glaube, das ist auch möglich, dass wir aller zeitnah auch mit der EVG zu entsprechenden Regelungen kommen können.
Der Konkurrenzkampf bei der Gewerkschaft nur Mehrheiten in den Bahnbetrieben geht freilich weiter, weil das Tarifeinheitsgesetz nur das Tarifrecht der jeweils stärkeren Gewerkschaft akzeptiert. GDL-Chef Klaus Wieselski machte deutlich, das Streikrecht der GDL unterliege nicht dem Belieben des Arbeitgebers.
Es ging um Freiheitsrechte und die sind weder schlichtbar noch sind sie verhandelbar. Es ging um Grundgesetz, Artikel 9 Absatz 3. Natürlich werden wir weiter daran arbeiten, mehr Mitglieder zu haben. Und wenn jemand einer Gewerkschaft verbieten will, Mitglieder zu organisieren, dann möchte ich an der Stelle klar und deutlich machen, dass wir uns das von niemandem gefallen lassen. Ich bin mir allerdings in einem ganz sicher. Nochmal um die Frage, ob wir tarifieren dürfen in anderen Bereichen, wird es keinen Arbeitskampf geben. Weil nunmehr eindeutig klar ist, dass wir das können.
Die nächste Tarifrunde Ende 2023 dürfte deshalb also kaum weniger konfliktreich werden.
Soweit Johannes Frevel. Seit heute läuft in Braunschweig der erste Strafprozess zum Dieselskandal. Dabei wird einem ehemaligen VW-Vorstand und drei leitenden VW-Mitarbeitern bzw. Ingenieuren Betrug vorgeworfen. VW hat über Jahre Abgaswerte von Dieselmotoren manipuliert. Wie tickte damals der Konzern? Dazu Jennifer Lange.
Wie konnte es so weit kommen? Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen knapp 100 Beschuldigte. Einige von ihnen schildern die Arbeitsweise im Konzern damals so.
Ich war eigentlich immer der Meinung, dass ich nichts gemacht habe, beziehungsweise dass das, was ich gemacht habe und komisch fand, auch immer weiter an Chefs eskaliert habe, die das dann auch wiederum getan haben. Man hat sich dazu also eine Bestätigung aus der Hierarchie von ganz oben geholt. Da hätte ich immer gedacht, ja, so funktioniert so ein Unternehmen.
Der Management-Trainerin Sabine Askodum fällt zu diesem Verhalten ein Spruch aus dem Militär ein. Melden macht frei.
Ich hab's gesagt, das Gewehr schießt schief. Und damit, wenn ich das nach oben gemeldet habe, dann habe ich keine Verantwortung mehr.
Während die Ingenieure behaupten, sie hätten ihre Vorgesetzten gewarnt, behaupten diese, sie seien über die Manipulationssoftware nicht informiert worden.
Wenn mir da jemand von einer Manipulation berichtet hätte, dann hätte ich mich gefragt, was das für das Unternehmen und für mich persönlich in meiner Verantwortung bedeutet. Wenn mir das jemand 3 Jahre vorher vorgetragen hätte, dass wir da tricksen, betrügen, Gesetze brechen, den hätte ich stramm stehen lassen.
Das geht aus Akten und E-Mails hervor, die der NDR einsehen konnte. Zur Unternehmenskultur bei VW gehören damals auch die sogenannten Statusblätter. Grün hieß, ein Projekt läuft gut, rot, es gibt Probleme.
Und je höher diese Ampel kommt in der Hierarchie, also dieser Status in der Hierarchie gezeigt wird, desto schöner wird die Welt, also das heißt, es wird immer grüner. Also man hat schon Angst, so eine rote Ampel zu schalten.
Sagt einer der Beschuldigten, der anonym bleiben möchte. Die VW-Vorständin für Integrität und Recht, Hiltrud Werner, betont, heute sei die Kommunikationskultur bei VW anders.
Ich glaube schon, dass Mitarbeiter heute deutlich ehrlicher ihren Projektstatus oder auch Probleme, die sie in ihrer täglichen Arbeit haben, ansprechen. Angstfrei über ein oder mehrere Hierarchiestufen hinweg.
Damals sei es schwieriger gewesen, Chefs offen zu kritisieren. Viele seien auch weniger nahbar gewesen als heute, wiesen Verantwortung einfach von sich.
Ich will davon gar nichts wissen. Das war mein Vorgänger. Damit habe ich nichts zu tun.
Das kennt auch Trainerin Sabine Askodom aus ihrem Coaching-Alltag.
Es gibt in Unternehmen ein böses Wort über Manager und das heißt Teflon-Manager. Es bleibt nichts hängen. Die entscheiden was und dann waren sie es nicht. Das ist das Gegenteil von Führung. Weil Führung bedeutet Verantwortung und das ist das Abstreifen von Verantwortung.
VW-Vorständin Hiltrud Werner unterstreicht, dass sich seit dem Auffliegen des Dieselskandals viel geändert habe.
Wir haben eine neue Diskussionskultur, eine neue Fehlerkultur, eine neue Offenheit. Wir haben deutlich weniger Machtdistanz zwischen den einzelnen Hierarchien. Ein Dieselskandal 2.0 kann bei Volkswagen nicht nochmal passieren.
Als Vorständin für Integrität und Recht war Hiltrud Werner maßgeblich an der Aufarbeitung des Dieselskandals im Konzern beteiligt. Ihr Vertrag läuft Ende Januar kommenden Jahres aus. Ob es bei VW auch zukünftig einen extra Vorstandsposten für Integrität und Recht geben wird, ist fraglich.
Jennifer Lange war das. Hohe Inflation und damit verbundene Preissteigerungen machen vielen Russen zu schaffen. Doch vor der Duma-Wahl, die am Freitag beginnt, wurde darüber so gut wie gar nicht debattiert. Einen Wahlkampf, der den Namen verdient, habe es nicht gegeben, kritisieren Beobachter. Dabei bekommen in Russland Menschen aus allen Alters- und Bevölkerungsschichten die Inflationsrate von 16,5% zu spüren. Ob bei Lebensmitteln, im Bausektor oder in der Reisebranche. Stefan Lag berichtet.
3 Tage lang sind insgesamt über 110 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Doch eine lebhafte Debatte über die wichtigsten Themen, einen Wahlkampf, der den Namen verdient, habe es nicht gegeben, stellt der russische Politologe Dmitri Orlov beim Sender Echo Moskwa fest. Eine Zunahme von politischen Informations- oder Agitationsaktivitäten haben wir jetzt zum Ende der Wahlkampagne nicht beobachten können. Selbst die Auftritte während der Debatten oder die Wahlkampfauftritte waren ganz traditionell gehalten. Für viele Wähler und sogar für die Beobachter ist das schon langweilig. Im Fernsehen laufen die Wahlwerbespots der Parteien. Und manche vermitteln wenigstens eine Ahnung davon, worüber sich wirklich debattieren ließe. Die Bekämpfung der Inflation, die mit fast 7% ein 5-Jahres-Hoch erreicht hat. Die enormen Preissteigerungen, die vielen Russen zu schaffen machen. Russland ist das reichste Land der Welt. Seine Ressourcen sollen allen Bürgern zugutekommen. Heißt es bei den Kommunisten, die rechtspopulistische LDPR wird noch konkreter. Die Leute nehmen aus lauter Hoffnungslosigkeit Kredite auf. Selbst die Jugendlichen sind hoch verschuldet. Laut einer aktuellen Umfrage des Levada-Zentrums wünschen sich 66% der Russen, in einem Land mit hohem Lebensstandard zu leben, selbst wenn es nicht eines der mächtigsten Länder der Welt ist. Ein Rekordwert. Und viele Moskauer gleich welchen Alters stöhnen darüber, dass vieles so teuer oder unerschwinglich geworden ist, wie etwa die 30-jährige Lilia. Früher habe ich etwas mitleidig auf die Leute geschaut, die auf Schnäppchenjagd bei Lebensmitteln waren. Nun sehe ich das ganz anders und freue mich jedes Mal, wenn ich günstig mein Lieblingsessen kaufen kann. Die 60-jährige Tatjana weiß nicht, wie sie die alltäglichen Ausgaben bezahlen soll. Die Preise steigen, das Gehalt aber nicht. Man merkt es in allen Bereichen, zum Beispiel beim öffentlichen Nahverkehr. Wie soll man leben? Präsident Putin hat vor der Wahl großzügig Geldgeschenke, Einmalzahlungen an wichtige Wählergruppen verteilt, wie Familien, Rentner oder Staatsbedienstete. Angesichts der gefühlten Inflationsrate von 16,5% nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern geradezu zynisch, meint Wirtschaftsexperte Sergei Javoronkov vom Moskauer Gaidar-Institut. Eine Auszahlung haben auch die Rentner bekommen, aber es war eine einmalige Aktion. Eine Einzelzahlung von umgerechnet 116 Euro ist aus meiner Sicht angesichts der seit Jahren ausstehenden Rentenanpassung Schwachsinn. Javoronkov geht wie andere Experten nicht davon aus, dass die Russen in nächster Zeit mehr Geld zur Verfügung haben werden. Es wird eher damit gerechnet, dass Preissteigerungen und Inflation weiter an Fahrt gewinnen. Man kann nur spekulieren, wie sich dies auf die Duma-Wahl auswirken wird. Aktuelle Umfragen zur Beliebtheit der Parteien sind zuletzt nicht mehr veröffentlicht worden. Beobachter rechnen allerdings mit einer geringen Wahlbeteiligung, auch angesichts des Mangels wirklicher Oppositionskandidaten.
Stefan Haag aus Moskau. Ohne die Anwesenheit eines professionellen Astronauten sind erstmals vier Touristen mit dem US-Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk ins All gestartet. Die Rakete vom Typ Falcon 9 hob am Donnerstagmorgen mitteleuropäischer Sommerzeit vom Kennedy Space Center im Bundesstaat Florida ab. Die mit ihr ins All beförderte Raumkapsel fliegt weitgehend automatisch und soll für 3 Tage in der Erdumlaufbahn bleiben. Franziska Hoppen mit den Einzelheiten.
Dragon has transitioned to configure for terminal count.
Besser hätten die Bedingungen für einen Start am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida wohl kaum sein können. Kurz vorher noch ein romantischer Sonnenuntergang, dann klarer Himmel. Die Stimmung bei den Vorbereitungen auf den Start der SpaceX-Mission Inspiration 4 war ausgelassen. Und die 4 Weltraumtouristen in ihren futuristisch schwarz-weißen Anzügen waren tiefenentspannt und schon 2,5 Stunden vor dem Start in ihren Sitzen festgeschnallt. Dann Liftoff und große Begeisterung. Ein gigantischer Feuerschwall scheint die Rakete mit Raumschiff obendrauf erst langsam, dann immer schneller in die Höhe zu schieben. Zurück bleibt eine gigantische Staubwolke. Und die Live-Übertragung aus der Kapsel zeigt, den Start haben alle Passagiere gut überstanden. Der Jubel ist groß, auch weil es ein in vielerlei Hinsicht historischer Flug ist. Zum ersten Mal in der Geschichte der bemannten Raumfahrt sind keine professionellen Astronauten, sondern 4 ganz normale Menschen allein im All unterwegs. Darunter die erste schwarze Raumschiffpilotin Cian Proctor, die ihren Sitz in einer Lotterie gewann. Und die 51-Jährige ist mächtig stolz, das sagt sie dem Fernsehsender CNN wenige Tage vor dem Start.
It's about not giving up in your dreams, having resilience and grit and determination.
Es geht darum, sagt Proctor, deine Träume nicht aufzugeben, Widerstandskraft zu haben und Entschlossenheit. Mit ihr an Bord ist auch die jüngste Amerikanerin, die jemals ins All flog, die 29-jährige Hayley Arsenault. Heute arbeitet sie als Arztassistentin in einem Krankenhaus. Als Kind überlebte sie eine Krebserkrankung. Sie scherzt im Interview:
I texted my orthopedic surgeon and I said, you know, in a few days you can brag that you put the first artificial joint in space.
Ich schrieb meinem Orthopäden und sagte, demnächst kannst du damit angeben, dass du ein künstliches Gelenk ins All gebracht hast. Mit Hayley fliegt also auch die erste Prothese ins All. Den 3. Platz in der Kapsel hat Christopher Zembrowski gewonnen, ein 41-jähriger Ingenieur. Den Flug bezahlt hat der Unternehmer und Milliardär Jared Isaacman. Die genaue Summe ist unbekannt. Experten schätzen, rund 200 Millionen Dollar dürfte ihn der Ausflug gekostet haben. Aber Isaacman hat eine Mission.
This is a big responsibility and we have to execute really well and get this right. so that the door can stay open for all the other missions to follow.
Das ist eine große Verantwortung, sagt der CNN. Wir müssen das gut hinkriegen, damit die Tür für die nächsten Missionen offen bleibt. ISAC-Man will das Weltall allen Menschen zugänglich machen. Dieser dreitägige Flug soll einen Grundstein dafür legen. Doch für den Weltraumtourismus gibt es in den USA nicht nur Begeisterung. Das Geld sei auf der Erde zurzeit besser angelegt, kritisierte etwa Senator Bernie Sanders noch vor wenigen Wochen. Und auch die Unmengen Strom und Treibstoff, die Raketenstarts verlangen, bereiten vielen Sorgen. Unternehmen wie SpaceX stellen jedoch den Nutzen für die Forschung in den Vordergrund. Die Crewmitglieder werden in den nächsten 3 Tagen mehrere Tests durchführen, während sie mit 30.000 Kilometern pro Stunde um die Erde rasen und sie alle 90 Minuten umrunden. Das Besondere, sie fliegen nicht nur länger, sondern auch höher als die 2 bisherigen Weltraumtourismusflüge der Milliardäre Jeff Bezos und Richard Branson vor einigen Wochen. Höher sogar als die internationale Raumstation ISS. Besonders spannend für die Crew, mit an Bord ist auch das größte Fenster der Raumfahrtgeschichte, eine Glaskuppel. Und die ist ausgerechnet über der Toilette installiert. Viel Privatsphäre gibt es da oben also nicht, dafür aber einen historischen Ausblick.
Ein Beitrag von Franziska Hoppen war das. Und das war's auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.